Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, so singt Silbermond. Ein bisschen Halt im Leben. Das hätte ich mir vor 2 Jahren auch gewünscht, als wir unterwegs waren. Manchmal machen Männer ja spannende Sachen. Ich auch, ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich mit will. Wir waren 7 Männer und haben gesagt, wir fahren ins Ötztal. 3 Dinge hatten wir vor: Rafting, Mountainbiken und Canyoning. Bei den ersten beiden wusste ich, worauf ich mich einlasse. Das kannte ich schon ein wenig. Von Canyoning hatte ich keine Ahnung. Ich war gespannt und ganz ehrlich, mir war auch ein wenig mulmig zumute. Ich habe mir ein paar Videos auf YouTube angesehen. Und mein Sohn hat gefragt, ob ich das dann auch mache. Da war ein Mann, der sprang 30 Meter runter in den Fluss. Und nein, mein Höchstes sind 3 Meter. Am Sprungbrett. Ja, und dann waren wir unterwegs, eingeklemmt in einen engen Neoprenanzug. Damals hatte ich noch ein paar Kilo mehr. Ist sehr unangenehm, da reinzukommen, aber der geht wunderbar warm. Wäre jetzt vielleicht auch nicht das Schlechteste. Und dann stiegen wir in die obere Auerklamm. Unser Guide erklärte uns das ein oder andere, zum Beispiel, was wir tun sollen, wenn wir im Wasser gelandet sind und es uns gut geht. Kennst du diesen Gruß im Canyoning? Man schlägt sich an den Helm. Schon mal gesehen? Also wenn es Ihnen gut geht, dann machen Sie jetzt bitte so. Okay, da geht es nicht allen gut heute. Wir probieren das nochmal. Also wenn es Ihnen gut geht, dann machen Sie jetzt bitte so. Ah, jetzt scheint es doch einigen mehr gut zu gehen. Ich wage noch nicht allen zu sagen. Ja, das hat er uns erklärt und manche andere Dinge. Und dann ging es los über rutschige Felsen. Oft konnte man den Grund nicht sehen, wusste nicht, wohin man tritt. Gut, dass man da feste Schuhe anhat. Und manchmal ist man erschrocken, weil das Wasser tiefer war als gedacht. Und trotz Neoprenanzug, es war kalt. Einmal sollten wir einen Felsen hinunterrutschen. Einen kleinen hier. Und dann ging es einmal etwas weiter runter auf so eine Rutschbahn. Und dann sagte unser Guide, jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr müsst euch die Arme überkreuzen und die Beine auch. Und ihr müsst den Kopf hinten lassen, denn ihr rutscht unter einem Baum durch und drüben geht's dann hoch. Und wenn ihr den Kopf hebt, dann werdet ihr ganz hundertprozentig mit dem Kopf anschlagen. Wir haben alles nicht ganz so ernst genommen, weil wir dachten, wenn man das buchen kann, dann läuft es schon. Aber so wie er es angekündigt hat, hat jeder seinen Kopf hinten gelassen. Wir sind gerutscht und drüben angekommen und natürlich alle so. War wunderbar, aber spannend. Wir sprangen auch von kleineren Felsen und bis zu diesem Punkt hat dann alles Spaß gemacht. Bis zu diesem einen Punkt, wo unser Guide sagte, so, jetzt kommen wir zu einer Klippe, da geht's 8 Meter runter. Am besten, ihr bleibt nicht zu lange an der Kante stehen, sondern wagt einfach den Sprung, wenn ihr da steht. Aber ihr müsst aufpassen. Links sind Felsen, rechts sind Felsen und direkt vor euch unten sind wieder Baumstämme, die kann man nicht sehen. Deswegen, wenn ihr springt, halb links und weit raus. Noch nie vorher gemacht. Und dann halb links, weit raus. Super. Der erste ist gesprungen, halb links, weit raus, hat funktioniert. Der zweite auch. Dann kam der dritte. Und der dritte, der hat lang geguckt und ist dann gesprungen und der war bedenklich nah an der Wand. Unser Guide ist erschrocken und schrie, meine Güte, echt! Spätestens ab diesem Moment wusste ich, es wird gefährlich an diesem Punkt. Und 2 kamen noch vor mir. Mir war es echt mulmig. Ich hätte mir einen Halt gewünscht und dann sprang der vor mir noch und der andere und dann kam ich. Es gab die Wahl. Wenn man in einer Felswand unterwegs ist mit einem Guide beim Canyoning, da hat man immer die Wahl. Man kann das Seil wählen, an dem es sich runterlässt. Die anderen lachen dann halt und wir waren 7 Männer. Sie wissen, wie das ist mit dem männlichen Stolz. Gruselig. Die andere Wahl war zu springen. Was sollte ich tun? Ich habe es versucht. Ich stand dann da, halb links, weit raus, bin gesprungen und heute stehe ich hier ohne Blessuren. Die Beine sind noch dran und der Rest hat auch funktioniert. Also es ist alles gut gegangen in diesem Moment. Aber es war nicht so einfach. Ein kleines bisschen Sicherheit wäre gut gewesen. Mein Vorteil war an dieser Stelle, es hätte da einen Ausweg gegeben. Ich hätte jederzeit zurück können. Hätte sagen können, nein, ich springe nicht. Und tatsächlich, wir waren dann in dieser Tour nicht nur wir sieben Männer, da waren noch zwei andere Männer und eine Frau dabei. Die Frau hat sich, und das liegt nicht am Klischee, die hat sich runtergelassen. Und ich habe meinen höchsten Respekt vor dieser Frau, weil sie einfach ihre Grenzen kannte. Ich kannte meine nicht. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal nochmal springen würde. Später gab es eine größere Schlucht, da bin ich nicht gesprungen. Das waren 20 Meter, das war mir zu viel. Man kann dann ausweichen, aber im Leben kann ich mir nicht immer aussuchen, was ich mache. Manchmal muss ich einfach durch, ob ich will oder nicht. Da wähle ich mir auch die Schlucht nicht selber, so wie wenn ich schaue, ob dieses Tal vielleicht gut ist fürs Canyoning oder nicht. Da muss ich dann durch. Und da macht es nicht immer Spaß mit Freunden, da kann es auch bitterböse Ernst sein. Da ist es dann das Leben, der Fels, von dem ich springen muss, damit es weitergeht. Und das ist nicht immer leicht. Ich habe da einen Mann vor Augen in einer meiner vorigen Gemeinden, in der ich war. Der hat vor 30 Jahren bei einem Autounfall seine Frau und seine beiden Töchter verloren. Er war gar nicht dabei, er hat per Telefon die Nachricht bekommen. Und ich habe ihn dann 30 Jahre später besucht, zum Geburtstag. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Da erzählt er mir sein ganzes Leid. Und dann frage ich ihn, konnten Sie jemals richtig Abschied nehmen? Konnten Sie weinen? Und dieser Mann hat bis heute keine einzige Träne vergießen können. So sehr hat er diesen Schmerz in sich verschlossen. Und so sehr quält es ihn bis heute. Wo ist da Sicherheit? Wo ist Sicherheit, wenn Krankheit einen überfällt, weil der eigene Körper sich gegen einen stellt und der Krebs einem jede Hoffnung raubt? Wo ist diese Sicherheit in einer Zeit, in der ich den Eindruck habe, dass die Zeitungen immer mehr von Mord und Totschlag schreiben, von Anschlägen und Terror, als davon das Leben auch mal gelingen darf? Wo ein Mann seine Familie auslöscht. Und ich weiß nicht warum und ich verstehe es nicht. Oder wie jetzt in einem meiner Nachbardörfer geschehen, ein dummer Skiunfall passiert. Von einem Mann, zwei Kinder, so alt wie meine, zwischen 10 und 14. Der ist einfach Skifahren und der ist richtig gut. Ist einfach Skifahren gegangen und hat sich irgendwie den Skistock in den Bauch gerammt. Den eigenen, ohne Fremdverschulden. Er hat eine Firma, die hat er zum Laufen gebracht. Die lief richtig gut und jetzt weiß keiner, wie es weitergeht. Den rechten Arm kann er bewegen, den linken, wenn es gut geht. Bei den Beinen muss ein Wunder geschehen, er hat sich das Rückenmark durchtrennt. Wo ist da Sicherheit? Oder auch in einem meiner Nachbardörfer, wo vor kurzem ein junger 25-jähriger Mann, vollkommen nüchtern, aber voller Depressionen, einem Zug entgegengelaufen ist, bis dieser ihn endlich erfasst hat. Er hat sich das Leben genommen. Der Zugführer geht nun in Rente. Das war das sechste Mal, dass dieser Zugführer erleben musste, wie einer sich das Leben nimmt. Ich kann es verstehen. Ich wollte in diesem Beruf da auch nicht mehr sein. Und es sind Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen, weil alles anders läuft. Anders, als wir es uns wünschen. Wo es besonders schwer fällt, diesem Gott zu glauben, für den diese wunderschöne Kirche hier gebaut ist. Wo wir dazwischen stehen, zwischen Gottes Verheißungen, dass er bei uns ist, und auf der anderen Seite diese unglücklichen Zustände, in denen wir leben. Wo wir uns nach Heilung und Frieden sehnen und Krieg und Unfrieden erleben. Wo wir kaum glauben können, dass es dieser gute Gott doch gut mit uns meint. Wo wir verzweifelt sind, wie vielleicht vor kurzem manch einer von uns in dieser stillen heiligen Nacht, noch keine zwei Monate her, wo man allein war. Ich habe meine Konfirmanden mal gefragt, wie die sich wünschen würden, was die sich wünschen würden, dass sich an Weihnachten verändert. Dann sagten mir diese 13-Jährigen, dass nicht so viele Menschen einsam sein müssen an Weihnachten. Warum auch immer, die hatten das oder haben das im Blick. Mir ist schleierhaft. Ich hätte mit 13 nicht an einsame Menschen gedacht, sondern an die Geschenke, die ich mir erhoffe. Aber das haben die gewählt. Wussten Sie, dass seit 2018 in Großbritannien ein neues Ministerium existiert? Ein Ministerium gegen Einsamkeit, und das liegt nicht am Brexit. Auch wenn dann Großbritannien einsamer werden wird. Mutter Teresa, man mag von ihr halten, was man will, sagte, Einsamkeit, das ist der Aussatz der Neuzeit. Wo Menschen für sich bleiben, gar nicht mehr miteinander reden. Wo man in einem Zugabteil sitzt und dann sind da vier junge Menschen, die unterhalten sich miteinander, aber eben nur so. Und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Einsamkeit, die einen haltlos macht. Manchmal würden wir aufgrund der unerfüllten Verheißungen, die wir erleben, wo Menschen vereinsamen, schwere Schicksalsschläge erleben oder nicht mehr hinausschauen können aus dem, was geschieht, da würden wir am liebsten die Existenz Gottes in Frage stellen. Wo bist du, Gott? Gibt es ein tolles YouTube-Video mit einem Poetry Slam, rate ich Ihnen mal anzuschauen. Wo bist du? Lohnt sich. Wo wir die Existenz Gottes in Frage stellen und die Tatsache, dass es mit dieser Welt noch irgendwann irgendwie gut werden soll. Vor kurzem sagte mir einer im Gespräch, wenn ich mit Gott lebe, dann muss ich an dieser Welt verzweifeln. Und wenn ich ohne Gott lebe, dann muss ich an dieser Welt auch verzweifeln. Und dann ist die Frage, was hält, wenn alles andere wegreißt? Und diese Frage stellt sich noch mehr, weil wir begreifen müssen, schmerzlich begreifen müssen, wie ohnmächtig wir doch eigentlich sind gegenüber diesen Zumutungen, die das Leben an uns stellt. Und wie wenig wir unser Leben doch eigentlich in der Hand haben. Gleichzeitig müssen wir bekennen, dass wir ohne diesen Gott, ohne diese Hoffnung, die er gibt, ohne sein Ja zu mir auch nicht leben und vor allem Leben nicht ertragen können. Ich bin froh, dass die Bibel sehr ehrliche Worte mit uns spricht. Die macht einem kein X für ein U vor. In den Psalmen lesen wir, wie Menschen an der Welt und an Gott verzweifeln. Wie sie ihre ganze Wut ihm gegenüber hinausschreien und sagen, Gott, ich versteh's nicht. Warum hältst du dich so fern von mir? Ich fühle mich wie tot, Gott verlassen. Wo bist du, Gott? Und in den meisten dieser Psalmen gibt es dann eine wundersame Wendung, wo ein Mensch Gott erfährt. Ein Psalm gibt's, da bleibt's bei der Klage und bei der Not. Aber diese Psalmen zeigen uns, dass wir nicht alleine stehen, wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass Gott nicht mehr spürbar, nicht mehr erlebbar ist. Und sie zeigen uns, wie Menschen ihren Glauben aufs Spiel setzen, in diesem Hadern mit Gott und trotzdem wieder auf diesen Gott zukommen. Aber nicht nur in den Psalmen, sondern auch bei Jesus ist die Bibel sehr ehrlich. Jesus verheißt uns an keiner einzigen Stelle, Achtung aufpassen, das wird uns manchmal falsch vorgemacht, Jesus verheißt uns an keiner einzigen Stelle in der Bibel, dass wir ein besseres Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Er sagt uns nicht, dass wir gesund sein werden. Er sagt uns nicht, dass wir mit allen gut auskommen. Im Gegenteil, er sagt, wer mir nachfolgt, der wird verfolgt werden. Den wird's ganz schön jammern. Da wird ein Bruder seinen Bruder, ein Vater seinen Sohn und eine Schwester ihr Kind verraten. Verraten um des Glaubens willen. Open Doors ist der Opferzweck. Wussten Sie, dass die Christenverfolgung in der Welt noch nie so groß war wie in diesen Tagen? Wir sehen es in Deutschland nicht, aber es geschieht tatsächlich. Und das verheißt uns Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Auch kein festes Gehalt als Pfarrer. Das ist ja eine Gnadenzeit, in der wir leben, hier in Deutschland. Sondern eigentlich, dass wir Bitteres durchleiden müssen. Und dann sagt Jesus in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Angst gehört zum Leben dazu, auch zu einem Leben mit Jesus. Ohnmacht gehört zum Leben dazu. Dieselbe Ohnmacht, mit der Jesus als Baby auf der Flucht war. Dieselbe Ohnmacht, in der er am Kreuz hängt. Deswegen ist hier auch beides dargestellt. Krippe und Kreuz auf einmal, wo er ausgeliefert ist und alleine. Und voller Schmerzen zwischen Krippe und Kreuz. Und die Evangelien erzählen Schauergeschichten, wie man diesem Jesus dann in der Passionszeit die Dornenkrone aufs Haupt setzte. Und nicht nur setzte, sondern mit einer Eisenstange darauf schlug, damit es auch ja wehtun sollte. Und die Peitschenhiebe, das waren ja nicht nur Lederriemen, da waren kleine Knochenstücke zwischendrin, damit es richtig bis ins Fleisch hineingeht. Dieser Jesus sollte Schmerzen haben, damit andere sich daran ergötzen. Und dann das Kreuz. Bei Matthäus sagt Jesus dann, wer mir nachfolgen will, der nehme mein Kreuz auf sich. Ja, will ich das und kann ich das überhaupt? Aber so ehrlich ist die Bibel, wenn sie von Nachfolge, von Christsein spricht. Und gleichzeitig weist Jesus uns darauf hin, dass wir weiterschauen können. Lenkt unseren Blick dabei auch auf seine Gnade und auf den Trost, den er schenkt. Denn der Vers in Johannes 16, 33, der geht ja weiter. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist ein Blick darüber hinaus, über diese Welt mit ihren Zumutungen hinaus. Wir müssen hier nicht stehen bleiben bei dem, was ist, auch wenn es viel zu leiden gibt. Auch wenn wir manches kaum aushalten. Auch wenn wir die Welt und Gott manchmal nicht verstehen. Aber dann gibt es diese Trostmomente, diese Familie von diesem Skifahrer, von dem ich erzählt habe, die sind bei meinem Bruder in der Gemeinde, der ist auch Pfarrer. Und dann sagt er mir, seit dieser Skiunfall war, kommen die zu jedem Gottesdienst. Die Eltern, die Frau und die Kinder. Weil es der einzige Ort ist, der Trost gibt. Weil Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um mit uns zu sein. Mit uns zu leben. Und weil er dadurch unsere Zwischenzeiten kennt, in denen wir sind, zwischen Verheißung und Erfüllung, die wir kaum aushalten können. Ja, Gott selbst kennt durch seinen Sohn Jesus Christus unsere eigene Ohnmacht. Er hat sie ja durchlitten. Und er hat sich eben nicht daraus herausgebetet. Hätte er ja können, er hätte ja kurz mal schnipsen können und dann wäre ein ganzes Heer voller Engel gekommen, hätte ihn vom Kreuz genommen, hätte alle Römer aus dem Land geworfen und es wäre heile Welt gewesen. Er hat nicht gesagt, Gott befreie mich. Gut, da war Gethsemane. Da hat er gesagt, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dieses Gebet in Gethsemane endet mit den Worten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich lese ein gutes Buch, das lese ich mittlerweile seit 4 Jahren. Es ist gut, aber es sind schwere Gedanken, man braucht seine Zeit und man muss in der richtigen Stimmung sein. Es ist kein Buch, das man auf dem Klo lesen kann. Von Martin Schleske, dem Geigenbauer, aus der Klang. Und da möchte ich Ihnen einen kleinen Absatz vorlesen. Sie können gern mitlesen. Er schreibt da, es gibt eine triumphalistische Glaubenslüge, die uns einreden will, warum lernen? Es gibt doch Charismen. Warum leiden? Es gibt doch Wunder. Warum Mühsal? Es gibt doch Gott. Warum sich mit den Niederungen des natürlichen Lebens herumschlagen? Es gibt doch den Heiligen Geist. Erst in der Krise wird die Gehässigkeit dieser Lüge uns ins Herz flüstern. Es geht dir schlecht? Hast du etwa gesündigt? Du wurdest nicht geheilt? Hast du etwa zu wenig geglaubt? Du fühlst dich niedergeschlagen und schlecht. Hat Gott sich dir etwa entzogen? So kann man am Glauben Schiffbruch erleiden, wenn man meint, gesegnet zu sein, bedeute ohne Schwierigkeiten zu sein. Ein weises Wort. Und ich denke an Paulus. Paulus, der von einem Pfahl im Fleisch spricht, wo er 3-mal darum gebetet hat, dass Gott ihm diese Krankheit doch abnehmen würde. Aber Gott tut's nicht. Und dann sagt Paulus, Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein hartes Wort. Für diesen Paulus, der selber Tote auferweckt und Kranke gesund gemacht hat. Aber wenn wir glauben, dass wir als Christen keine Schicksalsschläge mehr erleiden müssten, wenn wir glauben, dass wir, wenn wir nur genügend glaubten, keine Krankheiten erleiden müssten, Wenn wir glaubten, dass wir als Christen keine Glaubenszweifel haben dürften, dann werden wir scheitern im Glauben. Dann werden wir an den Zumutungen des Lebens zerbrechen, auch an solchen Zumutungen, wie ich sie vorhin genannt habe, weil sie unserem Glauben zutiefst entgegenstehen, diese Zumutungen. Weil wir uns dann etwas vormachen, was Jesus an keiner einzigen Stelle der Bibel jemals gesagt hat. Dann wollen wir jetzt schon in diesem Leben das schauen, worauf wir eigentlich hoffen. Dieses darüber hinaus, was unsere Zuversicht ist. Aber eben nicht unsere Gegenwart. Auch wir müssen, auch wenn wir Christen sind, die Zumutungen des Lebens ertragen. Manchmal sogar gerade deshalb noch mehr. Gerade Irak, Syrien, wo Open Doors ganz aktiv ist. Wo Menschen wegen ihres Christseins gefoltert und getötet werden. Da ist dann mehr Tod als Heilung, mehr Gewalt als Liebe. Das Spannende ist aber, dass trotzdem dort in diesen Ländern Gemeinden wachsen. Und hier, wo es uns gut geht, wir frei unseren Glauben leben können, da schrumpfen Gemeinden, zersplittern sich in, was weiß ich, wie viele Formen, anstatt dass man gemeinsam vor Gott kommt und gemeinsam für sein Land betet und gemeinsam darum betet, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Martin Luther hat ein wunderbares Bild dafür gebraucht, wenn wir Gott nicht mehr verstehen. Er spricht davon, dass wenn die Zumutungen uns zu groß werden und wenn wir meinen, Gott straft uns ab mit all dem, was im Leben geschieht, dann müssen wir vor Gott fliehen. Fliehen weg von dem, was wir nicht verstehen können. Weg von dem, wo wir nicht weiter können und wissen. Weg von diesem unbekannten Gott, der uns so unbegreiflich ist und so viel zumutet im Leben, der einfach nicht eingreift, wo wir es erwarten. Vor diesem Gott müssen wir fliehen. Aber wohin? Und dann sagt Luther, dahin. Hin zu dem, wie Gott sich uns selber zeigt. Hin zu dem Bild, das Gott uns selber von sich gegeben hat, nämlich zu seinem Sohn Jesus Christus, wo er sich für uns verspricht, wo er sagt, ich bin ganz und gar für dich und dafür lasse ich mich sogar festnageln. Und meine Liebe steht dir ganz und gar offen und mein Trost auch und meine Gnade. So will Gott für uns sein. Das ist das Bild, das Gott von sich selber zeichnet und uns gibt, dieses Versprechen. Und wir sehen in diesem Kreuz, in diesem gekreuzigten Christus, Gott als einen, der uns begleitet, in aller Ohnmacht, der uns beisteht und nahe kommt, wo er sagt, ja, es gibt dunkle Täler, aber gerade hier bin ich bei dir. Sie kennen Psalm 23, nehme ich an. Da passiert genau diese Bewegung. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich auf rechter Straße, er führt mich zum frischen Wasser. Die ganze Zeit er, in der dritten Person, machen wir mal Deutschunterricht. Und dann heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da ist nicht mehr von diesem Gott irgendwo die Rede, sondern da wird mir Gott zum Gegenüber, zum Du, der mir nahe ist, der mich als Freund begleitet, an dem ich mich festhalten darf. Was für eine wunderbare Begegnung in diesem Psalm, nur durch Sprache. Vom Er zum Du, zum Freund, zu einem, der mit mir geht. Unsere Zerrissenheit und unsere Verzweiflung, all das, was uns zu schaffen macht, das hat am Kreuz seinen Platz. Und hier haben wir Gott als einen, der uns versteht, weil er es selber kennt. Diese Zerrissenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Waren doch seine Worte da. Er weiß um die dunkelsten Stunden und die dunkelsten Täler, die wir manches Mal durchstreiten. Und er nimmt das alles freiwillig auf sich und schenkt uns genau darin einen tiefen Halt, wo er sagt, werft euch ganz und gar auf mich. Vertraut, dass ich's am Ende doch gut mache, auch wenn es gerade nicht so aussieht, auch wenn es gerade niemand sehen könnte. Ganz ehrlich, am Kreuz konnte es auch niemand sehen. Die Jünger konnten es nicht glauben, die haben sich eingeschlossen. Sie mussten erst von den Frauen wachgerüttelt werden, die dann dem Auferstandenen begegnet waren. Und so lange sind wir in diesem Zwischenland, zwischen Verheißung und Erfüllung. Aber in diesem Zwischenland sind wir vielleicht mehr mit Gott zusammen als in jeder anderen Situation. Denn hier, wo ich auf ihn geworfen bin, weiß ich, er ist meine einzige Hoffnung. Er ist der Einzige, der mich trägt, der mich hält. Es ist wie beim Trapez. Ich habe Ihnen ein wunderbares Bild mitgebracht. Da gibt es ja Flieger und Fänger. Die Frage ist, traue ich mich loszulassen? Vertraue ich, dass der Fänger mich hält, auch wenn es ganz anders aussieht? Also wir sind die Person, die nicht am Trapez hängt, gell? Trauen wir uns dann loszulassen? Das ist gar nicht so leicht. Denn wenn wir loslassen, müssen wir die Kontrolle aus der Hand geben. Da sind wir Christus ausgeliefert. Und wir müssen hoffen, dass wir dann aufgefangen werden. Aber hier dürfen wir glauben, dass wir aufgefangen sind. Hier darf ich vertrauen, dass Gott hält. So wie ich dem Guide vertrauen muss, wenn er sagt, links eine Felswand, rechts eine Felswand, Vorsicht, vorne, unten sind Bäume, also weit hinaus, halb links. Es braucht im Leben dieses Zwischenland für jeden von uns, auch wenn es nicht schön ist, aber eben auch nicht verblendet. Es braucht, dass wir loslassen und uns auf Gott werfen. Es braucht diese Spannung zwischen Ohnmacht und Vollmacht, zwischen dem, ich kann alles, weil wir ein cooles Team sind, so wie hier in diesem Gottesdienst, weil wir Gaben und Fähigkeiten haben, weil alles läuft, und diesem Ausgeliefertsein, weil ich ganz und gar auf ihn geworfen bin und es eben doch nicht alleine schaffen kann. In diesem Wechselspiel zwischen Ohnmacht und Vollmacht, da bekommt unser Glaube etwas Reifes, etwas Gesundes. Und wir begreifen, dass wir nicht selber Gott sind, sondern dass wir Gott Gott sein lassen müssen, aber als ein Gott für uns, auf dessen Gnade und Hilfe wir doch hoffen und vertrauen dürfen, weil wir es brauchen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott hält, dass er da ist, weil er uns liebt und weil seine Liebe bis zum Äußersten geht. Das können wir gerade an Weihnachten, an Karfreitag, wir sind ja in dieser Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Ostern, deswegen spanne ich dieses Feld auf. Das können wir gerade in dieser Zeit erkennen, wo Gott selbst seinen Sohn mitten in den Dreck und die Scheiße dieser Welt hineingeboren werden lässt in einem Stall und dann krepieren lässt an einem Kreuz. Das war ein Foltertod, der war nicht so schön, wie manchmal dargestellt. Und da dürfen wir wissen, weil er seine Liebe genau dadurch uns zeigt, er ist da, auch bei mir, erst recht in meinem manchmal so sehr verkorksten Leben. Selbst dort, wo ich vollkommen machtlos bin, ist er da. Es gibt ein uraltes Wort aus der Bibel, eines meiner Lieblingsworte, 2700 Jahre alt. Und in diesem Wort sagt dieser Gott uns zu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Diese Verheißung gilt. Sie gilt, wenn alles gut läuft in unserem Leben. Und sie gilt auch dann, wenn alles schief geht. Wenn nichts so ist, wie wir es uns wünschen oder wie wir es planen oder uns vorgestellt haben. Und auch in den tiefsten Krisen gilt diese Verheißung. Beweisen kann ich es Ihnen nicht. Ich kann euch nur einladen, es selber zu erleben, dass Sie sich darauf einlassen, bewusst zu leben. Und festzustellen, es stimmt, Gott ist da. Das Volk Israel hat es immer wieder erlebt, sogar dann, wenn sie Gott ganz links liegen lassen haben, hat sich Gott diesem Volk trotzdem zugewandt. Und dieses Volk kam immer wieder zurück. Und ich habe es auch erlebt, als ich 23 Jahre alt war. Da kam mein Vater ins Krankenhaus. Er hatte einen Tumor an der Niere. Eigentlich hätte alles ambulant gehen sollen, eine Woche dann noch vielleicht im Krankenhaus, vielleicht auch gleich nach Hause. Aber aus dieser einen Woche da wurden Monate, weil eine Komplikation die andere jagte. Wir haben es als Familie nicht verstanden. Wir haben gebetet, was das Zeug hält. Und mein Vater, der hat sein ganzes Leben unglaublich viel für Gott gemacht. Wir konnten es nicht verstehen. Und wenn man seinen Vater, den man bewundert, an dem man hochschaut, leiden sieht, wenn der vor seinem Sohn weint, das tut weh. Man versteht es auch nicht. Und dann saß ich zu Hause im Wohnzimmer, meine Mutter hatte mal wieder ein Telefonat mit einem Freund und dann höre ich, wie sie sagt, du, Eckehard, ich kann gerade nicht mal mehr beten. Und dann brach für mich erst recht eine Welt zusammen, weil meine Mutter eine starke Beterin ist. Da muss ich sie echt bewundern. Die hat immer Worte zum Beten und hat eine ganz tiefe Gabe des Gebets. Und wenn sie mal nicht mehr beten kann, wer soll denn dann noch beten? Als sie dann ins Wohnzimmer kam, weinend, habe ich sie gefragt, wie das Telefonat war. Und da hat sie es mir erzählt. Hat auch mir erzählt, dass sie gerade nicht mehr beten kann. Aber sie hat mir auch die Antwort des Gegenübers erzählt. Und dieser Freund hat gesagt, das brauchst du auch nicht. Das tun wir jetzt für dich. Und diese Tränen, die meine Mutter hatte, als sie ins Wohnzimmer kam, es waren keine Schmerzenstränen. Es war dieses tiefe Begreifen, ich bin gehalten. Wir sind gehalten, auch wenn alles anders läuft, als eigentlich gedacht. Und davon lebe ich. Und ich lade sie an, davon zu leben. Ihre Angst, ihre Not und Verzweiflung an diesem Kreuz abzugeben. Und sich auf diesen Christus zu werfen und zu sagen, du hast versprochen, du willst mich tragen. Also trag mich jetzt, halte mich. Gib mir dieses bisschen Sicherheit. Und lass mich darauf zuleben, dass am Ende, auch wenn es gerade nicht so aussieht, dass am Ende alles gut werden darf. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen.